Herzlich willkommen zu Cinesis, eurem Film- und Serie-Podcast auf Schweizerdeutsch ohne Bierdosengeräusch. Oder habe ich jetzt falsch gelost?
Ah, jetzt ist es auf.
Ah, okay. Schwelle fluchen.
Es ist ein Zapf gezogen worden, keine
Dose geöffnet worden. Einmal mehr aus unserem jeweiligen Homeoffice, aus Quarantänegründen, wie man so sagen sagt. Da sind wir, wie immer dabei, der Spike.
Hallo zusammen.
Will.
Zusammen, hoi.
Und ich bin der Alex. Und wir haben heute wieder einmal die grosse Ehre, eure Hausaufgaben zu besprechen. Wir den ja von Zeit zu Zeit in den sozialen Medien aufrufen, unsere Zuhörer und Zuhörer als Zwischen darüber aus, was für Filme wir sollen für eine Hausaufgabenfolge besprechen. Ähnlich wie wir es ganz früher noch gemacht haben, wo wir uns gegenseitig Filme gegeben haben zum Schauen und zum Besprechen. Machen wir es jetzt so, wir lassen euch entscheiden. Dann wird man die Filme alle auflisten und dann kann man abstimmen. Und gewonnen haben die drei Filme, die wir heute nennen. Ihr habt vielleicht sogar schon abgestimmt für den nächsten Film. Das machen wir normalerweise dann eigentlich gerade vorzu. Aber heute haben wir drei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Filme aus komplett unterschiedlichen Genres. Und eigentlich alle, zumindest jetzt diesmal hat sich kein absoluter Trash-Film reingeschlichen. Oder vom Ruf her ein Trash-Film. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Und ja. Auch von drei mehr oder weniger sehr bekannten Regisseuren, von extrem bekannt bis so Aufsteiger des Jahresregisseurs, also wirklich eine wilde Mixtur. Jetzt aber ganz grundsätzlich, bevor wir in die einzelnen Filme reingehen, wie haben das wahrgenommen? Hat es Spass gemacht, die drei Filme zu schauen?
Also wesentlich mehr als beim letzten Mal.
Stimmt, du hast im letzten Woche Pech gehabt, gell? Du hast, glaube ich, alles scheiße bewertet das letzte Mal, oder?
Ich habe, glaube ich, so ziemlich Ich glaube, einen habe ich gut gefunden und den Rest, ich weiß es nicht mehr. Habe ich verdrängt.
Wie ist es dir gegangen, Hill?
Also, ich meine, es ist interessant gewesen, man hat auch Spass. zum Teil, ein Film ist halt, ja, da kann, also, wenn man da schaut, man hat Spass dran, dann stimmt glaube ich was nicht.
Was?
Weißt du, wer du meinst?
Was? Ja, ja. Also jetzt nicht Ding aufs Negative, wie
gesagt. Nein, klar. Aber,
oder Thematik und alles. Auch also im Ganzen sind es, ich sag mal, drei Filme, wo man sich nicht klagen kann, wenn man die muss schauen. Das kann
Find
man schon
auch.
Sagen.
Finde ich auch. Ich habe ja die drei, tatsächlich Zufall, ich glaube das erste Mal sieht man das so machen, alle drei schon gesehen haben, zum Teil auch mehrmals vorher. Wie ist es euch gegangen? Habt ihr ein neues entdeckt oder habt ihr die drei auch schon gekannt?
Nein, ich habe nur einen von denen gekannt. Ja, und die beiden sind neusichtig. Und der eine habe ich schon sau lang auf eine Empfehlung von dir, Alex, auf der Liste, die ich unbedingt habe schauen wollte. Darum habe ich mich speziell auf den eigentlich sehr gefreut.
Cool. Bei dir, Hill?
Auch, also kennen, den gar nicht kennt und einen auf die Liste gehabt und so, ich sage es mal, kennt von langer Zeit, aber wirklich so, dass ich gefunden habe, also ich wüsste es nicht mehr genau, wie noch gelaufen ist, was gesehen ist, aber schon kennt in dem Sinn, ich habe mal Glück gehabt.
Cool.
Ja.
Cool. Ja, sehr gut. Also wir müssen ja kein Geheimnis draus machen. Ich meine, ihr, oh, jetzt dort los, die haben ja schon gelesen, oben beim Titel, was für Filme es sind. Wir reden heute über Mars Attacks, Bringing Out the Dead und Get Out. Und ich würde sagen, wir gehen nach dem Erscheinungsdatum. Und Mars Attacks ist, glaube ich, der älteste Film, wenn mich nicht komplett ihr.
Ist so, ja.
Spike, legen wir los. Bringen wir mal ein paar Hard Facts zum Film, damit unsere Meinung kundtun.
Ja, Mars Attacks, ich glaube, so viel muss man dazu nicht mehr sagen, weil ich glaube, da kennen jetzt wirklich recht viele Leute. Es ist ein Tim Burton-Film. Burton-Film immer ein bisschen in einem sehr speziellen Stil. Er nimmt sich meistens ein bisschen ein Thema vor und tut es dann ein bisschen in seinem eigenen Stil interpretieren. Da geht es natürlich um Alien-Invasionsthemen, sehr stark angelehnt an B-Movies aus den 50er Jahren, also wirklich haben wir richtig mit den fliegenden Untertassen und allem. Ja, 1996 rausgekommen und der Film hat natürlich einen Cast drin. was du zu dieser Zeit einfach gerade verwünscht hast. Also, das Gefühl spielt jeder mal irgendwo mit. Also, da hast du Leute drin wie einen Jack Nicholson in einer Doppelrolle, wo er nicht einmal das Drehbuch gelesen hat, sondern er hat einfach so Spass gehabt mit dem Tim Burton beim ersten Batman mitspielen, dass er gefunden hat, ist mir scheißegal, ich will einfach wieder mit ihm arbeiten. Und er hat nicht mal das Drehbuch gelesen. Ja.
Ah, Nicholas.
Ja, das habe ich erst jetzt so mitbekommen. Hey, und sonst ein Pierce Brosnan, ein Danny DeVito, der ja auch immer sehr cool mit dem Jack Nicholson zusammenpasst. Leider haben sie keine Szene miteinander gehabt. Habe ich extrem schade gefunden, weil die beiden Filme harmonieren wahnsinnig gut miteinander. Sarah Jessica Parker, Annette Bening, Glenn Close, Martin Short, Michael J. Fox, Tom Jones als er selber, Natalie Portman, Jim Brown, Pam Grier, wahnsinnig beschissener Jack Black. was ich nicht gewusst habe, Tim Burton ist ja dafür bekannt, dass er sehr, sehr oft die gleichen Schauspieler in seinen Film casten tut. Da wundert es einen natürlich, dass der Johnny Depp nicht mit dabei ist. Hat euch jetzt irgendeinen Grund? Ich weiß es jetzt nicht. Das habe ich jetzt so nicht herausgefunden. Vielleicht hat er auch einfach Zeit gehabt. Als sie vermutlich hat er derzeit irgendwie, ich weiß auch nicht, Flucht der Karibik oder irgend sowas dreht. Könnte man sie von der Vorbereitung haben und dann hast du halt nicht noch Zeit für ein zweites Großprojekt. Aber Lisa Marie, die haben ich gedacht, man hat irgendwie, sie kommt mir bekannt vor, so die marsianische Infiltratorin mit einem sehr, sehr speziellen Look, mit dieser riesen Frisur, die ja auch auf dem Titelbild riesengroß ist von diesem Film. Da habe ich gedacht, ich kenne ja die. Aber ich musste es nachlesen. Es war die, wo die Vampira gespielt hat in Ed Wood, wo zwei Jahre vorher rausgekommen ist von Tim Burton.
Yes, correct. Ja,
irgendwas vergiss ich halt irgendwie nicht mehr. Dann natürlich, wer hat echt Musik gemacht? Ganz klar, Danny Elfman.
Klar.
Natürlich. Über Danny Elfman muss ich glaube mittlerweile wirklich nicht mehr allzu viel sagen. Er hat praktisch bei jedem oder bei den meisten Tim Burton Filmen Musik gemacht. Auch sonst bei ganz, ganz vielen Sachen. Heute googelt einfach einmal, wenn ihr Bock habt, weil ihr werdet so viele Sachen finden, die ihr kennt, aber auch so viele Sachen, die ihr nicht kennt von ihm. Ich bin mittlerweile recht Fan von seiner alten Band, die er hatte, bevor er Filmmusiker gemacht hat. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man den Bandnamen richtig ausspricht. Ich schätze immer noch, es ist Oingo Boingos, aber du, keine Ahnung. Ist auch eine recht geile, sehr, sehr abgefahrene Band. Kann ich auch sehr empfehlen, mal reinzuhören. Eine Kamera. Da sucht sich ja der Tim Burton auch meistens immer recht versierte Leute aus. Diesmal war es der Peter Suschitzky. Extra für dich, Alex. Mal ein komisches Name. Der hat auch Kamera bedient bei Sachen wie Naked Lunch, aber auch bei A History of Violence, Eastern Promises zum Beispiel.
Also einfach bei den Cronenberg-Filmen.
Ja, aber also Red Planet, der Mann in der eisernen Maske, hat auch er gemacht. Crash, auch, ja, eben sind wir wieder bei Cronenberg, klar. Ja, wunderbar. Krall hat er auch noch gemacht. Und Ding, das Imperium schlägt zurück. Ist auch er gewesen, die Rocky Horror Picture Show. Ist auch er gewesen. Da sehe ich jetzt natürlich nicht raus, ob er Hauptkameramann war ist oder einfach einer von den Kameramännern.
Ja, ja, klar.
In Amerika. Aber ja, ich würde sagen, das spricht doch durchaus für das Talent von diesem Mann. Jetzt Story. Vom Mass Attacks. Also,
Marsianer also, das schaffst du in einem Satz. Genau, hör mal sagen.
Ja. Und Menschheit ist, also Menschheit besteht ja praktisch nur aus Amerikanern. Das sind einmal die Einzigen, die sich etwas dabei überlegen und sofort fühlen sie sich angesprochen. Ja, ist ja logisch, die Aliens oder die Marsianer kommen ja auf die Erde, um nur mit den Amis zu quatschen. Der Rest ist ja erst mal eskaliert. Ja. Was natürlich auch, Burton hat sehr, sehr viel Satire mit reingebracht, auch dumme Gedanken, die Menschen können haben, Ignoranz, die Menschen können haben, Gutgläubigkeit, die schön wäre in dem Fall, aber zu nichts führt. Ja. Und das Ganze mit einem sehr, sehr übertreibten Humor. Ich würde sogar fast behaupten, es ist schlussendlich vermutlich der witzigste Film, den ich von Tim Burton kenne. Weil wirklich, es ist eine absolute Klamauk-Komödie. Mhm. Oder seht ihr das anders?
Ja.
Ob es der witzigste ist, wüsste ich jetzt gar nicht. Das ist eine schwierige Sache, aber Klamauk ist es. Es ist eine Satire halt, ja.
Ja, genau.
Ja, es ist eigentlich fast schon ein Spoof auf die alten fliegenden Untertassen-Filme, ja. Das hat schon was.
Klar.
Wer ist der lustigste? I don't know. Schwierig.
Also ja, klar, ich meine, Beetlejuice finde ich auch mega lustig.
Ich habe jetzt halt ehrlich gesagt, an dem Umstieg, ich finde Beetlejuice noch, aber es ist halt eine klassischere Komödie eher.
Ja, genau.
Das Beetlejuice ist ja zum Teil,
Beetlejuice ist, glaube ich, sogar fast ungewollt sauwitzig. Ich glaube, sie haben nicht mit allem Wellen witzig sein, aber es ist einfach so witzig übergekommen am Schluss. Was natürlich vor allem an Michael Keaton gelegen hat, der einfach Gott ist in dieser Rolle. Also, sorry.
Yes.
Einfach so.
Und sie auch wieder spielt. Es kommt ja ein zweiter Teil.
Ich habe so Angst davor.
Irgendwie ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte schon funktionieren. Es ist auch praktisch der komplette Original, also nicht ganz, aber viele vom Originalcast sind zurück und ein paar neue Leute, die ich finde, passt perfekt rein.
Ja, Jenna Ortega, natürlich.
Ja, eben, also das ist ja gut, jetzt kein Zufall irgendwie, gell?
Nein.
Hey, ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Jo. Hey, wie finden wir den Mass Attacks insgesamt? Erzähl dir mal, ich habe jetzt mal so das erste zusammengefasst. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Gerade, als er rausgekommen ist, erst ein bisschen später, auf einer DVD, auf einer Blu-ray, irgendwo in der Glotze. Erzähl mal.
Ich komme jetzt gerade, ich habe ihn recht früh gesehen, aber nicht im Kino. Ich weiß nicht, ob ich den mal auf Teleclub gesehen habe, damals, wo dann halt immer vor der Fernsehveröffentlichung der dann vorher gekommen ist. Irgendwie dort. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang weniger witzig gefunden, wie jetzt irgendwie erst so in den letzten Jahren, wo ich dann mal wieder geschaut habe. Ich glaube einfach damals einfach die Gags nicht verstanden habe oder einfach nicht auf die geschaut habe. Und das ich erst mit den Jahren einfach, wo ich nochmal Glück habe, auch erst gemerkt habe, also wirklich, wegen so Hintergrundsachen, wo du eigentlich beim ersten Mal auch gar nicht so realisierst, was so passiert, weil es sind so viele versteckte Sachen, Gags und Dinge so, zum Teil auch, wenn du mal ein bisschen los ist so, oder lies ist, so ein bisschen über den Film, und dann merkst du, ah, wegen dem und Seil, und dann irgendwie das nochmal, der Humor noch mehr kommt, ich sage also, aber wenn es erst mal, ich weiß es gar nicht, aber recht früh, ich habe vor der 2000.
Hey, ich überlege auch gerade, ich habe mir das wirklich jetzt auch überlegt, ich würde jetzt auch sagen, das war bei mir so eine Videothekenzeit gewesen, die ich gesehen habe. Aber ich glaube, also, ich will es nicht beschweren, aber ich glaube nicht, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich könnte zwar, irgendwie habe ich schon so eine Erinnerung irgendwie. Aber eben, ich bin doch schon ein paar Mal im Kino gesehen und wieder verzeiht, wo, wenn ich nicht bei allen 100% sicher bin. Und manchmal brauche ich dann mir so ein spezielles Ereignis noch dazu, dass ich mir kann merken kann, dass es im Kino gesehen ist. Hey, aber ich habe eigentlich von Anfang an den richtig cool gefunden. Aber aus mehreren Sachen. Ich bin halt wirklich in dieser Zeit bin ich schon ein kleiner Tim Burton Fanboy gesehen. Ich würde sagen, so neben dem Spielberg natürlich ist das zu dem Zeitpunkt, so Mitte, Ende 90, ist das immer noch einer meiner Lieblingsregisseure gewesen. Dann halt ein riesen Jack Nicholson-Fan, immer noch. Ich liebe ihn einfach in fucking jedem Film eigentlich. Und von dem auch für mich ein No-Brainer gesehen, der Film, oder, der rausgekommen ist. Und ich habe auch wirklich den Look von den Aliens, oder, und ihrem Ragagagaga, mit dem Reden oder so, das habe ich einfach so geil gefunden. Ich habe es geil gefunden, dass Sarah Jessica Parker, die ich einfach auf den Tod nicht rausstehe, dass sie ihren Kopf, dass sie geköpft wird. Das finde ich super.
Weißt du, wie sie darauf gekommen sind, auf das Eck, also auf die Sprache von den Marsianern?
Ja, ich hatte schon eine Idee, aber das ist wahrscheinlich falsch. Erzähl.
Also sie haben am Anfang haben sie aber nicht gewusst, scheiße, also nicht mal gelesen, so, ja, was, wie sollen sie reden? Und haben einfach dann im Dreibuch Eck reingeschrieben.
Ach komm jetzt.
Einfach so, weißt du, so quasi so, wir halten das halt so frei, weißt du nicht was? Und irgendwie hat sich das geblieben und haben sie einfach angefangen, halt, okay, die reden es einfach oder so. Das ist ihre Sprache.
Wie geil ist das denn? Oh, das ist ja mega witzig.
Okay. Ab und zu ist der erste Einfall der beste.
Ja, wieso ist was kompliziert zu machen? Ja.
Ja.
Cool. Nein, habe ich nicht gewusst, ja.
Ja. Ich habe, glaube ich, erstmal auch irgendwo so Ende 90er mit Glotzen teilweise gesehen. Und dann, das ist einer gesehen, den ich dann relativ früh auf Video aufgenommen habe. Und dann durch das dann immer mal wieder geschaut habe. Also ist bei mir so einer, den ich durch TV kennengelernt habe. Passt ja auch, weil das ist ja, da kommt ja immer zu Zeiten, wo du einigermaßen anständig kannst schauen, auch schon relativ jung.
Okay.
Ja. Ja. Ja, also man hört da eigentlich durchs Band durch nur positive Stimmen raus.
Absolut.
Und ich finde absolut zu Recht.
Hey, weißt, ich vergleiche den Film sehr, sehr gern. Also, ich werde jetzt sagen, hä? Aber ich vergleiche den Film von der Art her immer wieder sehr gern mit Gremlins 2. Weil beide Filme sind eigentlich pure Anarchie. Weißt du, also,
ja.
Geschichte ist praktisch nicht vorhanden. Sie hat praktisch keine Handlung. Das ist einfach ein abstruser Moment, ein Act nach dem anderen, der stattfindet. Weißt du, und eigentlich der rote Faden, der sich durchzieht, der ist fucking dünn. Der ist richtig, richtig dünn und eigentlich auch böse und irrelevant. Und wenn man so mit dem etwas anfangen kann, für die Leute, die wirklich so, ich will mitfiebern mit Figuren und eine Heldenreise oder eine Entwicklung oder irgend so etwas mitbekommen, der falsche Film. Also komplett der falsche Film. Wenn man aber wirklich Spass hat an Cameos, an seltsamen Figuren, an sehr abstrusem, morbidem zum Teil auch Humor, dann bist du da mega gut aufgehoben bei Mars Attacks, würde ich mal meinen.
Voll, absolut. Mhm. Ja. Das Design finde ich fantastisch vom ganzen Film.
Mhm. Ja.
So, da habe ich gerade auch so die 60er-Look, wo viel vorkommt.
Mhm.
Ist auch, es hat einfach so ein Charme und einfach so einen Fingerabdruck so für mich.
Ja, ich finde auch so rein von der ganzen Art und Weise, von den Überlegungen in diesem Film, von der Story von diesem Film, das könnte eigentlich auch ein Film sein, wo Mel Brooks in den Sinn gekommen ist. Eben mit den ganzen Cameos, mit den ein bisschen schräg zusammengefädelten Handlungssträngen, mit den mehreren Handlungssträngen, zum Teil mit der nicht einmal wirklich vorhandene Charakterentwicklung und irgendwie trotzdem bist du bei gewissen Charakteren recht drin und freust dich gerade wieder, dass du das siehst und wenn es nur ist, damit er oder sie den Kopf verliert, total wurscht. Und eben so, die Anarchie, das haben wir ja auch viel mal in Mel Brooks Film, dass du irgendein Gefühl hast, hey, wieso machen die jetzt das? Das ist ja totaler Blödsinn. Oder, ja, oder Monty Python. Monty Python hat ja die Anarchie auch immer wieder mal drin, so Life of Brian, da checkst du ja zum Teil auch nicht, so, ey, wieso machen die das? Wieso sind es die so dumm? Und also, aber das gehört halt dazu.
Ja. Gibt es nicht viel mehr dazu sagen, du hast absolut recht, ja.
Ja, also eben dementsprechend, ich glaube, von uns allen einfach eine Sehempfehlung, ja.
Absolut.
Ja, voll.
Richtig langweilig.
Ja, lame. Lame. Ja. Aber vielleicht beim nächsten wird es schon ein bisschen trickier, könnte ich mir vorstellen.
Meinst
du? Ja, weil ich würde mal behaupten, der nächste Film ist nicht für jeden Gemütszustand immer der förderlichste. Und zwar rede ich von Bringing Out the Dead aus dem 1999. Erst gerade letzte in einer Jahrgangsfolge angeschnitten von mir, also einer von meinen Lieblingsfilmen von diesem Jahr. Von Martin Scorsese. Einer von den letzten Filmen, der tatsächlich noch auf Laserdiscs rausgekommen ist. Spike, du weißt sicher, wer der andere Film war.
Oh. Warte, 1999. Episode 1.
Nein. Gib dir einen Tipp. Der Regisseur ist heute schon mal erwähnt worden.
Oh. Ah, Scheiße.
Das ist gemein.
Warte, also Mel Brooks habe ich jetzt gerade gesagt.
Nein.
Aber der hat zu dem Zeitpunkt keinen Film. Muss man...
Von Tim Burton, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow und Bringing Out the Dead sind die letzten zwei Filme gesehen, die auf Laserdisc rausgekommen sind.
Ich habe nie einen Laserdisc-Player gehabt.
Kann nicht. Ey, also, wenn er erwähnt, ich denke, es ist etwas, was dir Freude macht. Ja.
Selbstverständlich macht mir das Freude.
Voilà. Martin Scorsese ist sowieso aktuell in aller Munde, natürlich wegen Killers of the Flower Moon. Ein Buch geschrieben, nach dem Buch von Joe Connelly, ist geschrieben worden von Paul Schrader. Der hat auch schon für den Scorsese Raging Bull oder Taxi Drivers drei Bücher geschrieben. Und ja, ist eigentlich auf der Hand gelegen, wenn man überlegt, um was es geht in dem Film und wo er spielt, dass dann wieder der gleiche Drehbuchschreiber angehört wird. Das hat auch der Scorsese genauso gesagt, weil es gibt niemanden, der New York so dreckig und so kann darstellen, auch im Drehbuch so überbringen wie er. Die Kamera ist bedient worden von Robert Richardson. Der hat so ziemlich bei jedem Tarantino-Film, bei den letzten 4, 5, 6, glaube ich sogar, der Kamera geführt. Aber auch noch andere, Aviator hat er, glaube ich, gemacht und so weiter. Also absoluter Top-Kameramann. Und ja, in der Hauptrolle, ja, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Good old Nicolas Fuck You All Cage.
Yeah.
Wo zusammen mit John Goodman tristes Leben als Sanitäter in New York, so in Hell's Kitchen hauptsächlich, feiert und eigentlich jede Nacht unterwegs ist. Und von der Story her geht es eigentlich darum, dass ja, die ganze Zeit einfach Leute, wenn du die ganze Zeit nur Leute siehst, wo du sterben um dich herum und er hat gerade ein bisschen da die Figur von Nicolas Cage, dass einfach fühlt jeder stirbt, wo sie ankommen zum Einsatz. Und das zieht sie einfach immer mehr an. Und er kommt dann so in einen Wahn rein. Und genau, also es ist ein sehr depressiver, ein sehr düsterer Film. Ist praktisch durchgehend bei Nacht, der ganze Film. Und aufgehellt wird das Ganze nur durch die ganzen Neonlichter und Sirenenlichter halt von ihrem Auto. und der ein oder andere coole Schauspieler nebenbei. Eine von der Hauptrollen hat Patricia Arquette, die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Ehefrau war von Nicolas Cage. Dwayne Rames kennt man ja. Ja, also Marcellus Wallace natürlich. Oder auch Con Air, der noch mit Nicolas Cage mitgespielt hat. Und so weiter und so fort. Tom Sizemore hat eine Rolle. Mark Antony. Ja, der Mark Antony. Der, der mit der guten alten J-Lo zusammen war und ein paar wahnsinnig gute Latino-Songs geschrieben hat. Und noch diverse andere Leute. Witzigerweise auch ein oder andere, die Leute, weißt du, die durch einen Funk Sachen durchgehen. Weißt du, was ich annehme? Da ist zum Beispiel der Martin Scorsese selber mal, der einen Funkspruch macht, oder Queen Latifah und so weiter und so fort. Da hat er einfach jeder genommen, der irgendwie ein bisschen New Yorkerisch kann, um dort diese Sprüche machen. und für mich ist es eine der coolsten Figuren, gespielt von der Mary Beth Hurt, Nurse Constance, die finde ich großartig in diesem Film. Das ist sie, weißt du, in der Notaufnahme, ja, eigentlich alle, die kommen, immer sagen, ja, komm, stirb doch am besten gerade, oder? So völlig verbittert. und ja, komm. Ah, oh, was? Oh, du hast eine Überdosis Koks gehabt, seit 3 Tagen nicht anders als Koks und jetzt sollen wir dir helfen mit deinem Herz. Vielleicht bist du einfach auch selber schuld, so wie die Nummer. Jo.
New York.
Der Film ist tatsächlich, ich glaube, wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe, so, hast du den einzigen Film von Scorsese, der keine Oscar-Nominierung in irgendeiner Kategorie bekommen hat. Ja, sonst hat praktisch jeder Filmfilm hat irgendwo einen Oscar gewonnen oder zumindest nominiert gesehen, etc. Das war bei diesem Film nicht der Fall. Und ich habe das schon mal vorweg geschickt. Ich verstand es überhaupt nicht, weil für mich ist das definitiv ein von meinen Lieblingsfilmen von ihm. Er sieht das, glaube ich, nicht ganz so. Er ist, glaube ich, ziemlich angepisst gesehen. Gut, das hätte er sich auch vorher noch denken können. Von den Dreharbeiten, weil er ist halt immer Nacht gesehen. Es ist immer dunkel gesehen. Und es ist, glaube ich, irgendwie im Dezember oder so. Und New York ist ja bekannt dafür, wenn es heiß ist, ist es unerträglich, wenn es kalt ist, ist es tödlich. Ich glaube, es muss recht grausig sein, die drei Arbeiten. Jo, das einmal hier dazu. Der gute alte Nicolas Cage ist natürlich dann auch gesagt: Fuck it, ich mache mit, ich will einen Scorsese-Film machen, ist eigentlich egal, wie, was, wo. Und tatsächlich war die Rolle, also zumindest hat der Drehbuchautor, hat eigentlich zuerst Edward Norton für die Rolle von Nicolas Cage im Auge gehabt. Was ich tatsächlich auch mir könnte noch vorstellen für die Rolle. Gerade wenn man in seiner Rolle in Fight Club denkt, oder, wo er mit seiner Stoflosigkeit kämpft, ist eigentlich fast ähnlich. Ja. Aber klar, nie wird jemand der gute alte Nicolas Cage ausstechen in meinem Herzen und ich glaube in unser aller Herzen. Amen. Jungs, ihr habt beide den Film zum ersten Mal gesehen.
Ja, richtig, es, ja, kann man so bewusst sagen.
Gut. Ich weiss, ich bin da im Kino geschaut damals. Ich bin völlig aus dem Haus gekommen. Ich habe nur so, fuck, Rasierklingen. Nein, das ist schon nicht gerade so. Aber mir hat da geflasht. Mir hat da wirklich, wirklich geflasht, weil allein die ganzen Aufnahmen in den Strassen, immer die Close-Ups, auch seine Augen in diesem Licht und so. Und er sieht wirklich fertig aus, der Nicolas Cage. Das muss man wirklich sagen. Also er sieht heute eigentlich fitter aus als damals, also vor über 20 Jahren in der Rolle. Wie ist schon wieder an euch gewirkt? Das nimmt sich echt wunder. Spike, hau mal raus.
Ein absolutes gottverdammtes Meisterwerk. Authentisch bis am Bach runter. Ich glaube das sofort, dass es extrem viele Notfallsanitäter gibt, die so eine Ausbrenntheit haben. Ja. Gerade in so einer speziellen Gegend. Inszeniert richtig stark, die Nacht, die ständige Trostlosigkeit. Cool, denn die ganzen immer wiederkehrenden Charaktere, das hat mich an so viele andere Regisseure erinnert, so wie, was soll ich sagen, zum Beispiel, Tarantino möchte es nicht einmal sagen, sondern mehr so etwas wie Noah Baumbach oder so, war einfach wirklich auch mit dem so ein bisschen die Ortschaften speziell machen, speziell zeigen, weil einfach die gleichen Leute immer an dem gleichen Ort sind. Ich habe alle Partner von Nicolas Cage sehr cool geschrieben gefunden. Jeder hat in der kürzesten Screentime einfach einen Charakter dargestellt, der geblieben ist. Der extrem gottesfürchtige Ving Rhames, der Tom Sizemore, der für jeden auf die Schnur hauen. Also ich glaube, er hat sich selber gespielt, aber lassen wir das Thema. John Goodman, was anschießt, in vierten Stock ohne Lift aufzuzäckeln. Glaube ich ihm auch sofort. Und der Nick Cage. Der Nick Cage, der mal wieder sein Leaving Las Vegas Gesicht aufgesetzt hat. Die Augen, die hat er genau in Leaving Las Vegas gehabt. Was hat er da? Hat kaum können schlafen, hat ständig gesoffen. Okay, das ist der Cage, wenn er einen Alkoholiker spielt. Wunderbar, perfekt. Und er hat können über drei spielen, sondergleichen. Cage hat können umcagen, wie es nur der Cage cagen kann. So. Es ist, nein, richtig, richtig cooler Film. Bin richtig froh, haben wir den so dürfen schauen. Ich bin absolut begeistert davon. Riesenfilm.
Cool. Ah, das freut mich doch sehr.
Ja, und also cineastisch gesehen, macht er Spass. Moralisch gesehen, von den Gefühlen, die er übermittelt, nicht unbedingt, aber cineastisch gesehen macht der Film einen riesen Spass.
Sehe ich auch so, ja. Hill, deine Einschätzung?
Also ich muss da nicht widersprechen. Ich gebe da vom Spike vollkommen recht. Es ist, also der Film selber ist trist. Er hat jetzt nicht irgendwie so, ich würde sagen, etwas, wenn man da schaut, dass man dann am Schluss irgendwie aufgeheitert ist. Man muss ja wahrscheinlich auch den Moment haben, also den richtigen Moment finden, den Film zu schauen.
Ja.
Ich habe gerade noch das Glück gehabt, ich habe so den Moment gehabt. Obwohl, ich muss sagen, zwischendurch habe ich schon gemerkt, okay, weil er zieht ja nicht Arbeit ziehen, aber du merkst schon irgendwie schon, du bist schon recht gespannt drauf, wenn du ihn schaust. Er hat so eine Spannung auch. Und es ist nicht so ein Feel-Good-Moment, irgendwie, wo du dann hast, während dem Schauen, sondern es ist wirklich, er fesselt dich, aber er fesselt so mit dem Düsteren, mit dem, mit dem Cage-Face, würde ich fast schon sagen. Wenn du auf die Lüge bist, wirklich durchrennst, Szene für Szene, und irgendwie du meinst, es ist ja völlig kaputt, aber irgendwie ist schon noch kaputt. Und einfach das ganze Zeug so einfach mit der Thematik selber halt. Es ist einfach, ich sage es mal, es ist nicht irgendwie ein Feind oder so in dem Sinn.
Nein.
Sondern es ist einfach die scheiß Realität, wo jemand einen Job hat und machen muss, wo es wirklich so gibt. Mit Fall, wo, ja, so, ich sage einfach mal drauf gesagt, auf halt Menschen, die Hilfe brauchen, die gerade in Lebensgefahr sind oder gerade im Moment haben, ja, jetzt müssen wir helfen, und einfach die Thematik dem Film einfach nochmal so den Eintopf gibt, dass einfach so die Authentizität von dem Film einfach so gewaltig irgendwie ist. Aber es ist irgendwie nicht irgendein Film, wo ich sage, es war nicht so eine große Explosion irgendwie, nicht ein Film, der jetzt auch raussticht, habe ich das Gefühl. Also es ist irgendwie wirklich, nicht viel reden eigentlich so groß über den Film.
Nein.
Ist jetzt auch nicht irgendwie so, wenn es irgendwie so, ja, Top 10 oder so kommt, irgendwie so, ist jetzt nicht irgendein Film, wo so oft von dem hörst. Aber irgendwie finde ich, dass er einfach zu fest untergeht für mich, für dass es eigentlich ein wahnsinnig guter Film ist.
Das ist ja so. Darum bin ich auch mega, mega froh, ist da als Hausaufgabe gekommen. Übrigens an dieser Stelle, der erste Film, Mars Attacks, der ist vom Ioko, ein User auf Insta. Also, wir kennen ihn. Er ist da auch bei Outnow, schreibt er mit, oder? Und er hat Mars Attacks vorgeschlagen, und er ist dann gewählt worden von euch da draussen. Und Bringing Out the Dead ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, der ist vorgeschlagen worden vom André, vom Filmarchiv. Und ich das ja auch mal davon hatte. Und er hat dann nachgeholt und gesagt, Alter, das ist mein neuer Liebling und so. Und ich so, ja, das ist auch richtig so. Der ist einfach grossartig. Und ich kann mich nur euch zwei anschließen. Also für mich ist wirklich, ich finde, Bildspruch finde ich Wahnsinn in diesem Film. Ich finde, Schauspiel ist grossartig. Ich finde, auch wenn er doch einige, also ich sage es mal, bekannte Gesichter hat, ist es nicht einfach so ein Schaulaufen, wie zum Beispiel bei Mars Attacks, weißt du? Also nicht einfach, weißt du, ach komm, wir nehmen jetzt noch den Schauspieler drin, einfach, dass der auch noch drin ist, dass mit ein bisschen mehr Leute kommen. Es sind wirklich Leute, die passen, weißt du, was einfach stimmt. Sogar Carla Espinosa als Arzt, nicht als Ärztin, als Krankenschwester, die von Scrubs, hat mir mal noch im Hintergrund rumgewackelt. Sehr witzig, finde ich das. Das ist mir ja erst beim Rewatch aufgefallen. Also, shit, die kennt man doch auch schon.
Die habe ich natürlich gerade erkannt, klar. Aber,
eben so ganz damals klein. Halt noch nicht, ja, dort hat man sie
Ja, Logo, klar, da hat es Scrubs auch noch nicht gegeben.
Richtig, nein, und ey, für mich wirklich absoluter Film, der viel, viel mehr Aufmerksamkeit eigentlich verdient hätte. Ich hoffe doch schwer, dass jetzt ganz, ganz viele Leute, die uns hören und den Film noch nicht sehen, dass sie den schon nachgeholt haben oder das jetzt noch nachholen. Weil wir den ja in diesen Hausaufgabenfolgen nicht irgendwie gross spoilern oder so. Das tun wir ja extra ein bisschen vermeiden, damit wir vielleicht noch mehr Lust bekommen, den Film dann zu schauen nachher.
Was ich auch noch muss sagen, du hast vorhin von Mark Anthony geredet. Ich habe da jetzt doch schon in ein paar Filmen gesehen. Ich finde es so gut, wie in diesem Film ist der noch nie gesehen. Der hat eine richtig geile Performance abgeliefert. Er hat es richtig schön genervt, was er hat sollen. Und irgendwie hast du es aber gleich abgekauft. So, dass der einfach so ist und nicht viel dafür kann.
Ja. What? Nein, ist es so, ja.
Ja, und auch sonst, ich meine, die Leute in der Notaufnahme, wie die total irgendwie so abgeklärt mit den Leuten umgegangen sind und irgendwie eben eigentlich auch total überfordert sind, aber es ist halt einfach ihr Job, ihre Berufung in dem Sinn sogar. Und ja, man muss es halt machen. Ich meine, der Arzt auf dem Notfall, den habe ich auch recht stark gefunden, obwohl er weder übertrieben noch untertrieben gespielt hat, sondern er hat das einfach so mit der Mimik hat er das richtig über, so, ja, ich muss jetzt halt und ich habe gar keinen Platz, aber und ich will eigentlich gar nicht. Gar nicht, ich will jetzt irgendwie eigentlich lieb daheim hocken von der Glotze mit meiner Katze schwätzen. Aber ich bin jetzt halt da. Nein, wirklich richtig, richtig cool. Neben durchs Band auch die Schauspieler, die man nicht kennt, auch die haben eine richtig geile Leistung abgeliefert.
Ist es so? Ja. Nein, für mich wirklich absolut, ich bleibe dabei, einer meiner liebsten Scorsese-Filme. Und unter Wert verkauft auf All Time.
Ja, ja.
Was hat er da jetzt für eine Bewertung gegeben? Weißt du, wir nehmen immer Letterboxd von 0 bis 5, da kann man uns übrigens auch folgen, wenn ihr Lust habt. Was würde er dort geben?
1 bis 5, also 5 wäre also 4 Sterne. Mhm. Ich dann.
Ja. Spike?
Hey, ganz ehrlich, tendiere wirklich zu einer 5.
Ist okay, verstand ich.
Ja, stimmt. Mhm.
Ja, ich
du, würd, Alex?
Ich bin auch so 4, 4,5. 5 würde ich nicht geben, aus dem einfachen Grund. Es ist einer, ich habe es jetzt gemerkt, ich habe jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen, jetzt hat er wieder richtig geil gewirkt. Ich habe nicht Lust, jetzt da nächste Woche wieder zu schauen. Auch wenn ich es so gut finde, weißt du, aber das ist so, es gibt so Filme, die hebe ich mir gerne ein bisschen auf.
Mhm. Ja, ja, ja.
Und darum, ja, ganz knapp dran vorbei, aber
einfach. Okay.
Ganz ehrlich, wir wissen ja, wie das ist, tagesabhängig oder tagesformabhängig. Wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal schaue, gibt es 5 Sterne oder so. What the fuck.
Ja.
Das ist. Aber ich bin wirklich fantastisch von dem
her. Okay.
Cool, sind wir hey, das... schon wieder einer Meinung. Ist ein bisschen lang.
Ja, schon. Hey, das habe ich vorher natürlich noch vergessen. Was hättet ihr bei Mars Attacks für eine Bewertung gegeben?
Stimmt.
Ja, sorry.
Hey, Max 4. Ich glaube, ich würde eher 3,5 geben.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja.
Hill?
3. War das für mich so?
3?
Ja, ja.
Okay. Ja. Ja, ich bin, glaube ich, bei einem 4. Ja.
Ja, voilà. Ja, also auch da sehen wir uns wieder sehr ähnlich, oder?
Ja, ja. Bei mir vielleicht eher Luft nach oben, weil er wirklich immer geht, aber ich sage jetzt einfach mal 4. Muss auch mal realistisch sein.
Alright. Ich bin aber ziemlich sicher, dass beim letzten House of Gob, wo jetzt der Hill kann, ein bisschen Hard Facts raushauen, dass dort wahrscheinlich die Meinungen mehr auseinandergehen als bei den ersten zwei. Behaupte ich jetzt einfach. Vielleicht irre mich auch.
Die Chance ist dort am grössten, ja.
Könnte man, ja. Also ich bin bei Get Out aus dem 17. Mit Regie-Dreibuch Jordan Peele. Auch Nope und Us gemacht hat. Us gibt es übrigens auch eine Folge von uns. Ich glaube auch Hausaufgabe.
Ja, wo wir es noch so uns gegenseitig gern, ganz genau.
Genau, ja.
Wo wir uns gegenseitig gern. Das ist
ja
falsch.
Ja, aber nur, wo die jetzt auf zwei gewesen sind.
Wo wir klassisch im Duett gesehen sind.
Ah, das ist schön gesehen.
Hensch?
Ja, ich finde irgendwie so Dreier sind überbewertet. Das ist schon anstrengend.
Das ist grundsätzlich schon so, aber mit euch macht es Spass.
Man streitet sich immer mit. Das ist so, ja. Warte mal, IMDb haben jedenfalls 7,8, also recht gute Bewertung bei über 600.000 Tippo. Also, das ist nicht so eine kleine Dingsmenge, die da tippt hat. Letterboxd hat nur 4,2. Und wir haben einen Schauspieler, haben wir Daniel Kaluuya. Wird wahrscheinlich anders ausgesprochen sein.
Nein, das ist, glaube ich, gut gewesen.
Kaluuya, ja, mit 2 U. Spielt.
Nein, Bärzfrieden.
Finch?
Absolut.
Ich sage es aber Kalia, keine Ahnung.
Macht es komplizierter, als es ist.
Spiel jedenfalls zu Chris. hat auch Black Panther mitgespielt und auch wieder Nope. Es ist also so viel Schauspieler da sind jetzt eher unbekannt als unbekannt. Ich würde sagen, nicht gerade so bei gross bekannten Filmen. Viele haben auch noch nicht viel Film gedreht.
Mhm. Ja gut, also der Caleb Landry Jones, den musst du sicher erwähnen.
Caleb Landry.
Yes. Da ist jetzt erst gerade Hauptrolle gesehen im neuesten Luc Besson-Film. Weißt du, Dogman? Hat aber schon in diversen anderen Filmen, Contraband, Three Billboards outside Missouri und so, Ebbing, Missouri, Step, irgendwie so und so weiter und so fort. Das ist so eine, da müssen wir wirklich hart auf dem Schirm haben. Da ist.
Ich habe ja Glück gehabt bei ihm und viel bekannte Filme gesehen, aber in selber so.
Mhm. Er ist oft sehr Nebenrolle. Er ist sehr, sehr hart Nebenroller. Nebenroller. Das wird immer besser.
Besser Nebenroller als Achselroller.
Moment. Sind ihr so Deo-Spray-Typen?
Natürlich.
Ich habe Roller-Typ und
Spray. Wieso natürlich? Was ist der Vorteil?
Du kannst es auch als Flammenwerfer brauchen.
Jetzt hast du mich überzeugt. Okay. Also
zum Glüssen und dem Spritter wegzubrennen, oder was?
Ja, nein, ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen... Da kommt dann wieder bei mir ein bisschen... Das, also, ich habe irgendwie so Mühe damit. Du hast eine Achselrolle und du hast ja schon irgendwie tausendmal den Schweiß damit abputzen und du hast das Ding wieder dran. Mit dem Spray hast du halt keinen Körperkontakt. Das ist
Moment
so.
Mal, aber sorry, ein Deo benutzt man ja auch nach dem Duschen, wenn kein Schweiß an der Achsel ist. Also, was sind wir da?
Ja, Moment, für die französische Wäsche, wenn du mal halt noch irgendwie nach dem Arbeiten schnell nebeneinander gehst, wo es da halt nicht längt und dann einfach das Beste aus der Situation machen, da ist dann halt so ein Deo-Spray halt schon.
Okay, gut, das verstand ich, aber ich benutze einfach ein Deo, das du den ganzen Tag hast. Schaust du nie die Werbung? Die behaupten, die sind nämlich 92 Stunden wirksam. Musst du so einkaufen?
Bist du auch ab und zu an Tag mit 30 Grad auf einer Baustelle den ganzen Tag?
Nein, aber also. Ich bin nämlich an so Tag 14 Stunden auf einem Filmset.
Ja, ist auch.
Und mein Deo funktioniert. Es ist wirklich, ich liebe mein Deo, es ist so gut. Schmeckt jetzt gerade schon mal. Ja. Perfekt. Gut, fairerweise, ich auch noch nicht lange gerade gebadet, ehrlich gesagt. Ist jetzt ein bisschen unfair.
Das habe ich dir angehört.
Hey, wieso ist eigentlich, sobald jetzt wir beim Film angekommen sind, wo der Hill dort präsentieren, wieso wird
die über Deos reden? Keine
Ahnung. Sind wir mega, mega normal unterwegs sind, es ist wieder so eine Blödelnummer. Ich liebe es.
Okay, Kenneth Landry Jones, den wir gerade gehört haben, spielt Jeremy. Er spielt auch den Bruder von Allison Williams, wo die Rose spielt. Also, er ist der Bruder von Rose. Spielt von Allison Williams. Kennt man aus der Perfection auch mal Erfolg für uns? Du, Alex, hat den Film geliebt.
Sondergleichen.
Geliebt, den wegzuwerfen und niemand zu lügen.
Das ist ja so.
Ja. Also ich habe sie noch. Das ist der einzige Film, den ich gekannt habe und auch sonst nicht wirklich. So. Ja. Als sie.
Ist ja auch egal. Ich finde, also absolut. Es geht ja auch nicht nur um einen Cast, es geht um andere Sachen.
Nö. Darum, also ich habe noch den Bradley, wo der Dean spielt, Bradley Whitford von der Cabin in the Woods. Und dann habe ich noch Catherine Keener, Missy, wo was habe ich da auch nicht geschrieben? Oh, das heißt gar nicht, wo die mitgespielt hat, das ist Dings.
Ja, Being John Malkovich meint, die hat sie mitgemacht. Wenn ich jetzt gerade
weiß. Genau. Ja, und der männlich 40 Jungfrau sucht,
hat genau, sie. Also recht bekannt. Das ist ein bekanntes Gesicht.
Mhm. Ja, die hat auch ganz, ganz viele Nebenrollen überall mal ein bisschen gespielt. Ja.
Ja, absolut. Und ja, was haben wir eigentlich? Der Film, um was geht's? Chris und Rose sind ein Liebespaar, schmusen zusammen um und haben sich gern. Und Rose will Chris vorstellen, also ihren Eltern. Und darum fahren sie ins Nirgendwo zu ihren Eltern, wo so eine. Ja, was ist so eine. Bis ein Farmhaus, also es ist ein großes Haus, hängt jetzt mit im Wald. Die Spannung da ist halt auch, Chris ist schwarz, Rose ist weiß und das ist natürlich so ein bisschen halt ungewiss auf dem Trip, wie da ihre Eltern darauf reagieren. Und familiäre sind aber alle nicht rassistisch, trotzdem ist das durchaus immer so ein Thema. Wie gesagt, jedenfalls hat Chris lernt die Familie von der Rose kennen. Zudem auch ihre Haushelfer, die schwarz sind. Was man sieht, es geht da ein bisschen in Thema Rassismus rein. Jedenfalls lernt auch dann die Gemeinschaft kennen von der Familie, die sich einmal im Jahr dann trifft auf ihrem Anwesen, auch zum an Denken von ihrem Großvater. Und traditionell. Und Chris findet da dann raus, dass sich da seltsames abspielt auf dem Anwesen, auch mit den ganzen Leuten. Und sich da eigentlich auch so eine lebensbedrohliche Situation begibt, reinschlittert, sag's mal so, wo man sich dann muss befreien. Und das ist so eine Zusammenfassung. Ist auch schwer gewesen, ich will da nicht so viel verraten.
Nein, würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht.
Wir man dann doch schnell liegen, wenn man es dann lügt, so, ah, warte, ist doch das, aber naja, und wie gesagt, sehr auf, ich sage es mal, halt auf das Thema, wie sie Frau, schwarze Mann, wo da eingegangen wird, obwohl es ist, habe ich noch nicht gewarnt, ein Horrorfilm.
Ja.
Genau. Ja. Und mit dem Thema gerade von Anfang an halt recht spielt. Und für mich aber so ein bisschen nachlässt und sich so verliert, was ich schade gefunden habe. Sonst vom Film, wie gesagt, von den Schauspielern habe ich es eigentlich solide gefunden. Also mehrheitlich von du, der Daniel Kalu, der Chris spielt, ist mir eigentlich so der Beste gesehen, habe ich gefunden. Hat aber auch jetzt für mich, sag ich mal so, am meisten zu tun mit seiner Rolle.
Ja, klar, das ist klar. Das ist klar, der Lead. Das ist ganz klar der Lead.
Absolut, ja.
Hey, und vor allem, also was man vielleicht hier kann wohl auch sagen, oder? Ich meine, das ist ja so ein bisschen der grosse Durchbruchsfilm gesehen von Jordan Peele, weil ja vor allem so ein bisschen so Stand-up-Comedy-Zeug gemacht hat, oder? Und hat ja da die K&P Peele-Show, hat es, glaube ich, geheißen und so weiter. Mhm. Hey, und ich meine, der Film, das kann man schon sagen, das ist im 2017 rausgekommen, der hat einen riesen Bass ausgelöst. Also das ist wirklich so, wow, beste Horrorfilm seit ever oder von diesem Jahrzehnt. Ja. Und Kritiken haben sich natürlich überworfen. Und was ich finde, was man dem Film schon mal hoch anrechnen kann, ist halt, der macht etwas, wo halt die wirklich grossen Horrorfilme immer oder fast immer gemacht haben. Sie haben halt einfach immer noch eine sozialkritische Komponente drin. Das ist bei jedem grossen Horrorfilm fast. Weißt du, also, keine Ahnung, denken wir an, ich weiß auch nicht, kannst eigentlich jeden Film fast aufzählen, von den grossen, von den bekannten, oder? Ja. Aber ich finde, er ist ein bisschen, im Vergleich zu anderen, ist er mir fast ein bisschen zu sehr, jetzt kommt wieder ein toller englischer Ausdruck, on the nose gesehen. Also, weißt du, die Kritik, die da drin ist, ich meine, die ist so offensichtlich, weißt du, also ein bisschen, ich habe es halt gerne, wenn es ein bisschen subtiler rammig ist.
Die ist nach 3 Minuten klar gewesen. Der Moment, wo er sie fragt, hast du deinen Eltern überhaupt gesagt, dass ich schwarz bin? Das ist klar gewesen.
Ja, voll.
Ja.
Und, und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, gut, aber die Umsetzung ist schon geil, finde ich. Also ich finde es auch huere geil gedreht. Ich sage nur, alles, was mit einem Löffel, mit einem Kaffee- oder Teelöffel passiert, das ist schon immer sehr geil gemacht, oder?
Das, ja, ja, ja.
Also, das ist das erste Mal gesehen damals, habe ich jetzt, oh wow, okay, cool. Ein Effekt, der ja heute tausendfach kopiert ist in Horrorfilmen. Also, erst gerade letztens wieder einen Boogeyman gesehen, so in die Technik. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, mit dieser Kamera so, okay, ist ja gleich. Aber ich gebe dir recht, ich finde auch, gegen hinten raus tut er ein bisschen sich, also verzettelt ist vielleicht das Falsche, aber...
Also er verliert sich, kann ich so ein bisschen denken. Ja, also ist irgendwie... Ein Lümsers Thema gesehen. Und also ich habe auch gefunden, gerade am Anfang hat es so gewisse Szenen halt, gut, ist es kein Spoiler, aber er hat einen Kopf, halt das ohne triftigen Grund halt fragt, ja, ich möchte eine Idee. Das ist für mich so ein bisschen so eine zu einfache Szene irgendwie, weil dann ist es gerade wie, ah gut, ist ja der böse Kopf oder irgendwo, nirgendwo. Und ich denke so, was macht jetzt der Farbige da? Und es ist so ein bisschen zu einfach gesehen, so ein bisschen für mich.
Ja, es ist halt zum Teil schon ein bisschen klischeebehaftet, aber man muss auch etwas sagen, keiner von uns wohnt in den USA, wohnt nicht in der Gegend und keiner von uns ist dunkelhütig. Und ich weiß nicht, also... Also mit ein, zwei Leuten, die ich kenne, oder? Die halt dunkelhütig sind, oder? Da habe ich auch schon über den Film geredet. Und die nicht in den USA wohnen. Und sage, ja, also ich habe schon sehr viel aus diesem Film selber schon erlebt oder gespürt. Natürlich nicht der Horror-Element drin, klar. Aber von dem her, das finde ich immer schwierig. Da wollte ich eigentlich gar nicht gross. Weißt du, das kann ich nicht beurteilen.
Also, nein, also ich habe es dann nicht gemeint mit Dingen, so, dass es jetzt übersteuert war. Also ich kenne auch die Szene, also die Szene, so, eben so die, genau so der Umgang. Und also es ist ja effektiv so in Amerika, das habe ich auch schon oft mitbekommen, dass wirklich, dass wenn es ein Farbiger in einer Gegend durchläuft, weil er gerade zu einem Kollegen geht oder irgendwie vielleicht, keine Ahnung, einen Brief muss abgeben irgendwo und dann schauen die Leute ihn auf Flieger an und sagen, was machst du da, verpiss dich. Weil sie auch effektiv, sobald der schwarze Kunden einfach das Gefühl haben, der Gogo klauen oder Drogen verticken, das ist effektiv noch oft überall dort. Und auch, auch Leute, die dort wohnen, wirklich durchdrehen und drohen, ich hole Polizei. Und einfach denken so, der ist da durchgelaufen, der hat nicht mal etwas gemacht. Also, die Situation gibt es schon sehr. Und ich hab, für mich ist einfach so gesehen, am Film sind es mir zu bekannte Situationen, wo vielleicht ein bisschen zu einfach für mich an die Sache angehen. Habe ich einfach für mich gefunden.
Ja, man hat sich ein bisschen subtiler können machen, so meinst
du? Ah, ja.
Ja, okay. Wie hast denn du wahrgenommen, Spike? Du hast noch gar nicht groß gesagt zu dem Film.
Ja.
Bist du da?
Ja, ja, bin ich da. Ja, also, ich habe das Sozialkritische, wie du das jetzt schon angesprochen hast, habe ich jetzt auch ein bisschen, ich habe es ein bisschen plump gefunden. Weil tausendmal gehört, ja, wir sind nicht in dieser Situation, wir sind nicht schwarz, wir sind verhältnismäßig sehr privilegiert, aber ja, wer treibt man am Schluss so Film in der breiten Masse? Und dann willst du das nicht jedes Mal wieder unter die Nase greifen bekommen. Muss man jetzt wirklich nicht jedes Mal einfach so dermaßen plump unter die Nase reiben lassen, dass Leute, die wissen, wie ich es jetzt bin, die vielleicht nichts dafür können, einfach mal grundsätzlich Rassisten sind.
So. Also das ist ja nicht die Aussage vom Film.
Ja, aber das könnte man, irgendwann könntest du das einfach mal langsam so interpretieren. Und ich habe es ein bisschen zu plump gefunden. So, ich habe nichts gegen die Thematik, das darf man absolut auch heute noch bringen, weil es ist auch heute noch nicht besser, das ist so. Aber einfach das gerade eben, dass nach 3 Minuten wissen deine Eltern eigentlich, dass ich schwarz bin. Du weißt dort schon, um was es geht.
Ja.
Okay. Wo es denn darum geht, die Hausangestellten. Okay. Es ist so klar, in welche Richtung dass es geht. Interessiert es mich jetzt überhaupt noch, wie das passiert? Ja, doch, es ist optisch recht ansprechend umgesetzt. Die Schauspieler, ja, bis jetzt gefallen sie mir. Optisch habe ich noch nicht viel gesehen. Ah, Moment, da kommt jetzt optisch ein cooler Effekt. Ah, Moment, das reißt jetzt gerade wieder ein bisschen raus. Jetzt bin ich wieder gespannt. Also, er haltet einen schon bei der Stange. Aber es hätte mehr können sein. Es hat von gewissen Sachen weniger dürfen sein, was einen mehr so bei der Stange gehalten hat. Das mit den Haustieren. Das ist so zum Beispiel so ein Punkt, da hätte ich nicht müssen haben. Wenn die jetzt nicht die Angestellten gewesen wären, sondern einfach ihre Kollegen oder die Nachbarn oder was auch immer, das wäre subtil gewesen. Da wäre ich nicht gerade sofort auf die Idee gekommen, ah, Moment, irgendwas läuft da komplett schief. Aber so, so ist mir das relativ gleich klar gewesen, eben weil er sich am Schluss auch noch ein bisschen verzettelt und nicht mehr ganz so konsequent ist. Dann wird es schwierig, da dran zu bleiben. Ja. Muss allerdings noch sagen, die Nebenstory mit dem besten Kollegen von ihm.
Ja, gross.
Ja, ich habe zum Grölen gefunden. Also,
ja, das ist
also
eben der andere, also das ist ja der John Peel. Oder?
Nein.
Nein, das ist, sorry, nein, das ist eben der John Peel. Ja, aber der, okay. Also mit dem zusammen hat er halt eben die Comedy-Sachen immer gemacht, oder?
Ist das ernst? Also ich weiss von einem anderen, wo er am Comedy-Zeugs gemacht hat, der auch so einen dreifachen Namen hat. Moment schnell, das ist schnell noch. Und zwar ist das. Ah, verdammt.
Ey, ich kann mich gut irren. Also, das will ich gar nicht sagen, aber. Ey!
Ey, ich schau das schon noch. Den kenne ich eben auch noch ein paar Comedy-Sachen. Und der ist auch sonst als Synchronsprecher ziemlich cool. Ah, Mann.
Darf ich noch einen kleinen Tipp abgeben an dieser Stelle wegen Daniel Kaluuya?
Absolut.
Ihr kennt doch die Edward Norton Show, die Graham Norton Show. Da die, weißt du, wo immer die Promis da auf dem Sofa hocken bei dem englischen.
Graham Norton, ja.
Graham Norton, ja, genau.
Yeah.
Und der Daniel Kaluuya ist dort gesehen und der Jim Motherfucking Carey. Und
oh,
es
nice.
Ist so geil gesehen. Dings ist auch noch da gesehen, Margot Robbie. Das hat irgendwie der Jim Carrey zu Margot Robbie gesagt: Hey, ich finde es wirklich krass, was für eine Karriere du gemacht hast in Hollywood, trotz deiner offensichtlichen Schönheitsfehler, die du hast, oder Mankos. Weißt du, als Gag, weil so quasi eben, sie ist ja so schön, oder logisch hat sie eine Hollywood-Karriere gemacht. Und dann hat so Daniel Kaluuya gesagt: Hey, ich habe dich so gut gefunden in dem letzten Film, das ist so Wahnsinn. Also, sie haben mich sogar inspiriert, ein Lied zu schreiben für dich. Also, oh nein, okay, ich sing's dir jetzt vor. Und das ist wirklich, weißt du, also, der Klassiker, Halleluja. Nicht einfach. Daniel Kaluuya, Daniel Kaluuya. Minutenlang das gesungen. einer von den besten Auftritten ever. Google das einmal, es ist
sau. Ey, Graham Norton Show ist eh gross. Also,
es ist natürlich hardcore. Ich
wirklich stundenlang auf YouTube und so. Und
ziehen
so
es ist aber rein, einfach also einstudiert wie Sau. Das ist halt einfach das, was ich finde. So, ja, gut. Das
ja,
ist keine. Nein, es ist einstudiert as fuck.
Aber bei gewissen Sachen stimmt das Timing einfach so dermaßen. Ich meine, wo,
ja, eben,
wo,
das
wo auch, der Harrison Ford anhaut, so, hey, Margot Robbie hat jetzt angefangen zu tätowieren und so. Hä? Weiß nicht, etwas, das sie dich mal tätowieren. Also, oh ja, hä? Und sie so, was? Hey, ich würde es mega geil machen, es wäre mega geil, wäre mega geil. Dann so, ja, nein. So, wow, ich habe jetzt voll gemeint, dass du das ernst meinst. Nennt sich Schauspielerin. Aber und hure trocken, nein, einfach so geil. Ja, einfach so Zeug. Und wenn das so bekommt, wenn das auch einen eigenen Namen bekommt, dann ist das so unterhaltsam. Apropos unterhaltsam, wir haben doch über Get Out geredet.
Und eben, ich habe so jetzt einzelne Sachen gesagt, die ich nicht so cool finde an dem Film, aber alles in allem, ich finde ihn schon sehr gut. Ich finde ihn nicht so krass gut, wie noch gemacht wurde. Es ist kein 5-Sterner für mich. Aber es ist schon ein sehr hoher, starker, kritischer und cleverer Horrorfilm. Also definitiv kein typischer Blumhouse-Film. Ist ja tatsächlich Blumhouse produziert. Und es ist eher einer von der untypischen von Blumhouse. Es ist nicht so ein Retortenfilm. Und allein wegen dem habe ich nochmal irgendwie einen halben Stern mehr gerne. Habe ihm 4, glaube ich, gegeben. Damals und gesehen habe. Einfach nur schon, weil, hey, sorry, es ist doch einfach geil, so Horrorfilm, dass es die gibt. Weißt du? Natürlich ist es nicht für mich persönlich ein Midsommar oder Hereditary oder keine Ahnung, was ist der letzte, sonst 5 Sterne oder wenn man die alten Filme, so Wicker Man oder so Zeug. Aber für mich gehört doch in die Reihe von denen eben nicht 0815 Horrorfilme, wo mir durchaus auch Spass machen. Aber halt gleich rausstechen, weil sie einfach eine andere Herangehensweise haben, technisch besser sind oder schauspielerisch oder cleverer sind oder wie auch immer. Und von dem her sticht er für mich schon raus. Also für mich 4 Sterne. Was geht dir?
Also ich halt, für mich ist halt, er hat recht lang, bis so wirklich dann so, so langsam so anfängt oder bis mal der Horror so kommt. Er schafft halt schon recht so mit, eben nicht gerade so direkten Horror. Also, er baut sich auf. Aber er baut sich für mich fast irgendwie zu lang auf und dann ist schon ein kurzer Schluss für mich, wo recht dann schnell alles viel passiert. Und das ist für mich so ein bisschen fast schon zu wenig gewesen. Ich weiß nicht. Im Endeffekt. Ja, also für mich ist das so ein 3-Sterne-Film. Ich habe gut gefunden.
Nur 3 Sterne? Okay, krass, ja.
Ja, also irgendwie, ich muss wirklich sagen, für mich hat es nichts, wo ich sage, das ist jetzt für mich unbedingt ein 4-Sterne-Film oder so. Ich habe ihn gut gefunden, er ist ein eigener, er ist anders als, nicht, als andere Horrorfilme. Auch mit Thematik unterschafft, es macht ihn interessant, aber irgendwie so im Gesamtbild, wenn ich anschaue, so für mich am Schluss jetzt, also der grosse Umhau ist jetzt nicht unbedingt gewesen. Mir.
Okay.
Um 3 Sterne.
Spikey?
Hey, eben, er hat einige Sachen dran, die ich jetzt vorher schon kritisiert habe. Ich finde ihn bei gewissen Sachen ein bisschen zu plump. Ich finde ihn relativ vorhersehbar. Eben aufgrund von gewissen eher plumpen Einfällen. Also ich muss sagen, ein, zwei optische Effekte sind grossartig. Also gerade so das in sich selber versinken, habe ich sehr ansprechend gefunden optisch. Aber das ist halt, das ist ein kleiner Teil vom Film. Daniel Kaluuya muss ich auch sagen, grosser Respekt, wie er das gespielt hat. Nur schon die Momente, wo er verzweifelt seine riesen Augen öffnet und dann anfängt zu heulen. So, das ist wirklich stark gewesen. Muss ihm absolut loben. Aber hey, insgesamt, ich bin auch, ich sage jetzt mal, bei einem 3 mit Theorie, ja, mit Tendenz zu 3,5. Aber da ist jetzt auch wieder so, ich habe jetzt aktuell, ich habe null Bock, den Film ein zweites Mal zu schauen.
Okay.
Und das geht jetzt gerade wieder ab. Hätte ich jetzt irgendwie, ich habe es jetzt noch ein bisschen offen gelegt, hätte ich jetzt aus dem Gespräch mit euch noch etwas rausgezogen, so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, fuck, das macht ja so plötzlich mega Sinn. Dann wäre die Tendenz eben nach oben gewesen.
Aber es gibt, glaube ich, schon noch mehr, aber wir sind ja da relativ zurückhaltend, oder? In den Ausgabenfolgen.
Jo,
auch schon, wir haben es auch schon mehr reingeredet, aber irgendwie, ich finde, es funktioniert, weil man halt, eben, früher haben sie sogar, da haben wir wirklich komplett Farbenset, oder? Das haben wir Spoiler etc. Ich finde einfach, wenn es drei Filme sind, das können wir nicht von jedem erwarten, dass man immer alle drei Filme gesehen hat, oder? Und darum, weil man sich fragt, da draußen, wo jetzt gerade zuhört, warum gehen wir da nicht tief rein? Das ist der Grund, oder?
Ja,
du, wo jetzt gerade zuhört, du hast noch alle drei gesehen. Ja. Aber du darfst auch gerne uns deine Meinung unverblümt sagen, in den sozialen Medien als Beispiel oder in den Kommentaren, wenn wir da etwas Neues posten. Aber wir wollen natürlich offen bleiben für die Leute, die sagen, oh, hey, weißt du was, es nimmt mich Wunder, was die sagen zu diesem Film. Ah, da habe ich gesehen, den nicht. Oh, genau, da ist schon lange auf der Liste, nimmt mich jetzt Wunder. Genau.
Also ich würde sagen, also für mich ist das ein Film, wo ich sage, ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwann nochmal schaue.
Mhm.
Also nicht jetzt in 3-4 Jahren, sondern vielleicht so im nächsten halben Jahr, dass ich dann nochmal schaue. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese Tendenz auch ein bisschen verbessert.
Ja, glaube ich. Kann ich mir schon vorstellen im Fall.
Mhm. Also hey, versteh mich nicht falsch. Von mir aus gesehen, gerade für Leute, die Horrorfilme gerne schauen, eine absolute Sehempfehlung. Weil wenn man mal schaut, was sonst so ein Grütze rum ist in diesem Genre, dann ist der da wirklich solid gemacht. Er hat jetzt ein paar Punkte drin, die mich persönlich überhaupt nicht abgeholt haben und die für mich sogar ins Negative umgeschwungen haben, dementsprechend die Wertung. Aber es ist ein sehenswerter Film. Da möchte ich überhaupt nicht anders sagen. Es ist ein Film, wo sich jeder seine eigene Meinung darüber und dazu soll, kann und darf bilden. Und also, eine Sehempfehlung ist von mir absolut. Es ist aber ein Film, der polarisiert und der vielleicht dem einen oder anderen viel besser gefällt und dem anderen halt weniger.
Was ich noch zu sagen ist, ich sage es für Leute aus dem Genre Horror, die halt so ihre Figuren auch haben und halt so schon ihres, sagen wir so, ihre Liebling, ist das ein Film, und ich sage, da geht es auch völlig für Leute, die jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt Horror-Genre affin sind. Wo jetzt vielleicht, sagen wir, nur Otto normal verbraucht.
Sehr gut, ja, voll.
Schnitt.
Das könnte auch so ein Einsteiger-Horrorfilm schon fast sein.
Voll, ja. Ja,
ja, das stimmt. Finde ich gut.
Weil der bedient recht viel, und darum finde ich, habe ich das Gefühl, hat er so viel Bewertungen und vor allem eine gute Bewertung, weil mit dem holst du die Leute ab, die sonst eben nicht so im Horror drin sind.
Ja. Yes. Übrigens, da haben wir zu verdanken, unseren geschätzten Kollegen vom Podcast Dream Away, die haben den vorgeschlagen und der ist dann auch gewählt worden.
Ja.
Yes. Und an der Stelle wollte ich auch ganz kurz Danke sprechen an alle anderen, wurde, also wir haben wirklich doch, glaube ich, 20 Filme zur Auswahl gesagt, mehr als 20 Filme. Und die drei haben einfach die meisten Stimmen bekommen, mit Abstand sogar. Also diesmal war es relativ klar für einmal. Das letzte Mal war es so ganz knapp gewesen, da haben wir einfach mir dann entschieden, also, ja gut, nehmen wir lieber den als den, weil gleich viel Stimmen, aber der ist ein bisschen spannender, weil, ja, drei verschiedene Genres zum Beispiel. Ich freue mich schon auf die nächste Hausaufgabe vor, weil mir macht das richtig Laune. Jetzt, gut, da ist es...
Voll, ne?
Das ist wenig spannend gesehen für mich. Ich habe mich so gefreut, weil ich alle drei Filme sehr gut finde. Aber halt alle schon gesehen habe. Ich hoffe, dass nächste Woche wieder so ein, das nächste Mal, wenn wir das machen, dass ich das ein bisschen, wie bei euch jetzt, oder? So eher solche Filme haben. Ich hoffe sogar vielleicht, dass vielleicht solche Filme kommen. Weißt du, dass ich auf einer privaten Watchlist oder so sind. Und weißt du, so, wo schon lange so vor sich anschiebt und immer wieder denkt, oh, ich kann ja beraten, aber nein, heute habe ich keinen Bock auf den. Auf so viel hoffe ich immer. Was habt ihr für Hoffnungen beim nächsten?
Irgendetwas, wo ich jetzt nicht über Dinge trage, weil ich so etwas nicht vielleicht suche. Irgend so ein Geheimtipp, weißt du, irgendetwas, wo vielleicht aus einem Land kommt oder vielleicht einfach aus einem Genre, wo vielleicht mir auch gar nicht sagt.
Ja.
Und wo man sagt, hey Alter, da muss man schauen. Egal, dass das jetzt vielleicht das und das ist, aber dem und dem, der haut einen um. Irgend so etwas, weißt du?
Macht Sinn. Ich fand wieder so eine Diversität sehr schön. Wir haben jetzt drei komplett unterschiedliche Filme vom Genre her. Ich finde es gut, wenn sie ein gewisses Niveau haben, also auch technisches Niveau, nicht so wie wir es beim letzten Mal hatten. Und ey, also wenn Nicolas Cage Film drunter ist, den ich noch nicht gesehen habe, und es gibt viele, die ich gesehen habe, dann bin ich auch nicht unglücklich. Keine Ahnung, vielleicht auch mal irgendwie so einen alten Film, wo irgendein Schauspieler, den man mittlerweile mega kennt, irgendwie seinen ersten Auftritt hatte oder irgend so. Das wäre auch mal noch spannend. Wir werden es sehen.
Hey, es wird spannend. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall herzlichen Dank einmal mehr an alle, die mitgemacht haben. An euch jetzt natürlich fürs Zuhören. Und ja, ich würde sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge, oder?
Voll. Ich bin schon heiß.
Wenn da irgendwie gibt's irgendetwas also, Wichtiges, wo wir loswerden oder so.
Arg.
Nicht schlecht.
5 Sterne für uns.
Ah ja, das ist noch nett.
Ja, sorry. Muss man immer nachschwärzen? Habe ich doch auch gesagt.
Ja, aber die hat man nicht so gut verstanden. Ja, nur.
Ja, oh ja. Mann, das wirklich.
Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Ja. Tschüss.